Wir fahren weiter in Kolosser 4, Abvers 5. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich habe auf dem Skript dazu ganz kurz vermerkt, wir müssen uns gut überlegen, wie wir gegenüber der Welt ein gutes Zeugnis sein können. Es ist wichtig, wachsam zu sein, um die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, gut zu nutzen. Also, wir sollen gegenüber denen, die draußen sind, in Weisheit wandeln. Das heißt, uns genau überlegen, wie müssen wir uns verhalten, damit wir zum Beispiel nicht einen unnötigen Anstoß sind. Und die gelegene Zeit auskaufend bedeutet, dass wir manchmal sehen, dass Gott uns eine besondere Tür auftut, um dann etwas zu sagen. Wir müssen nicht immer etwas sagen. Aber wir müssen uns zeigen lassen, wann der Moment gekommen ist, wo wir unbedingt etwas sagen müssen. Hier ist hilfreich Epheser 2, Vers 10. Diese Stelle hat mir geholfen, in einer Zeit, wo ich irgendwie zu viele Aufgaben gesehen hatte. Und das hat mir so einen Druck gemacht. Und das war so entlastend, zu verstehen, was Epheser 2, Vers 10 lehrt. Das ist auch wieder wichtig in der Seelsorge, dass man die Lehre der Bibel kennt. Und da haben wir als Lehre, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott möchte für uns als neue Schöpfung, wir sind sein Werk, bedeutet, wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, sagt 2. Korinther 5, 17. Und Gott hat also einen Plan, dass wir gute Werke tun. Wir alle. Aber wenn wir um uns herum schauen, gibt es mehr Aufgaben, als was wir erledigen können. Und das gibt Druck. Da sollte ich, und da sollte ich auch, und da auch. Und manchmal in unserem Umfeld kommt dann, ja, hast du das gemacht? Nein. Und das? Nein, ich habe es noch hinausgeschoben. Ja, aber es wäre auch noch das zu machen. Wer kennt das nicht? Und da ist es so gut, dass wir wirklich vor dem Herrn uns überlegen, welche Aufgaben hat er ganz klar für mich als Auftrag gegeben. Das sind diese Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und das ist nicht alles um uns herum, was es an Aufgaben gibt. Und gut, die Weisheit ist eben zu erkennen, indem wir den Herrn auch im Gebet fragen. Er soll uns das klar machen, dass wir sehen, ja, das ist meine Aufgabe. Und dann kann man sich auch für diese Aufgaben wirklich mit Freude einbringen. Und sonst kann es sein, ja, dass man Dinge macht, einfach weil man nicht möchte, dass das und das zusammenbricht. Aber hatte ich die Überzeugung, das ist wirklich genau das, was der Herr für mich vorgesehen hat. Und nun geht es eben auch darum, zu schauen, oh, da hat der Herr gelegene Zeit genau für mich zugeschnitten gegeben und die sollen wir, diese gelegene Zeit, auskaufen. Das sollen wir nicht verpassen. Aber es gibt manche Dinge, die muss ich sagen, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Und darum ist es auch wichtig, dass man Nein sagen lernt. auch gegenüber Gläubigen. Es war nicht einfach, manchmal werden Aufgaben herangetragen und da muss man wirklich sagen, ja, ist das das, was der Herr vorbereitet hat für mich? Und wenn man erkennt, nein, dann muss man auch sagen, nein, es geht nicht. Das ist viel schwieriger. Auf jeden Fall für manche Leute. Als Ja zu sagen ist einfacher als Nein zu sagen. Ja, und dann heißt es aber weiter, euer Wort sei allezeit in Gnade. Mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das ist auch eine Herausforderung. Das heißt also, es kommt darauf an, mit welchen Leuten wir sprechen. Wir können nicht mit allen Leuten gleich sprechen. Wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und da ist es schon mal etwas Ermutigendes, wenn man die Evangelien liest, daraufhin, wie der Herr Jesus mit verschiedenen Menschen gesprochen hat. Und da sieht man, wie er mit einer samaritanischen Frau am Brunnen ein langes Gespräch geführt und hat er ganz anders gesprochen als zum Beispiel mit einem Nikodemus. Das eine ist Johannes 4, samaritische Frau, Nikodemus, ein nächtliches Gespräch mit einem Rabbiner, Johannes 3. Und es gibt so viele Gespräche, die der Herr Jesus geführt hat, und es war immer genau angemessen an die Person. Und da können wir von dem Beispiel des Herrn Jesus lernen. Und es ist auch so, dass wir uns eben selber vorbereiten müssen. Wie antwortet man, wenn man mit dieser Frage konfrontiert wird? Wie kann man gut antworten auf diese und jene Konfrontation? In 1. Petrus 3, da haben wir eine hilfreiche Stelle, da heißt es in Vers 15, B, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, die euren guten Wandel in Christus verleumden. Also seid jederzeit bereit zur Verantwortung. Das Wort Verantwortung ist im Griechischen das Wort Apologia. Da kennen wir den Ausdruck Apologetik. Apologetik, wenn man so gescheit sprechen will, bedeutet, wie man den christlichen Glauben gut erklärt, verständlich macht und starke Argumente einsetzt, um zum Beispiel Nichtchristen von dem Evangelium zu überzeugen. Und da gibt es natürlich ganz viele Themengebiete, wie zum Beispiel Schöpfung, Evolution. Und wenn man sich eben zum Beispiel mit dem Thema nicht auseinandersetzt, ja, man kommt dann in die Situation, wo man sagt, was, du glaubst an 6-Tage-Schöpfung? Vor 6000 Jahren? Ja. Bist du völlig verrückt, ja? Aber da gibt es auch ganz hilfreiche Bücher, wie zum Beispiel von Answers in Genesis. Und die haben auch eine Homepage, auch zum Beispiel Creation Ministries International, CMI. Das ist auch eine Organisation von Naturwissenschaftlern, die sehr viel Material zusammengetragen haben, um zu helfen, wie kann man die Evolutionslehre mit einfachen Argumenten, die, da muss man nicht studiert haben, aber mit einleuchtenden Argumenten, dass man die zum Einstürzen bringen kann. Und da muss man sich natürlich mit solchem Material beschäftigen. Und da gibt es zum Beispiel im Deutschen bei CLV herausgegeben, eine Serie von Ken Ham. Das ist auch der Mann, der hinter der Arche in Originalgröße in Kentucky dahinter steckt, in Angels in Genesis. Und die haben so eine Buchreihe herausgegeben zu allen möglichen Themen, Datierungsmethoden und Bibel oder Geologie und Bibel und so weiter und so fort, Fossilien und Bibel, so gute Argumente, die jeder, auch wenn man nicht studiert hat, nachvollziehen kann. Und das ist dann so hilfreich, wenn man das in der Diskussion einbringen kann. Und Leute werden plötzlich nachdenklich. Das habe ich mir noch nie überlegt. Ja, aber die meisten glauben an Evolution, weil es der Lehrer so gesagt hat. Und wirklich die meisten. Und ich habe gestaunt, auch studierte Leute. Ich weiß noch, wie das war auf dem Gymnasium. Ich hatte einen ganz würdigen Doktor der Biologie als Lehrer. Und hatte ein gutes Verhältnis mit ihm. Und dann ging es um Datierungsmethoden und Physik. Und dann hat er gesagt, ja, das ist physikalisch alles bewiesen. Und dann habe ich ihm das ein bisschen bescheiden versucht zu kontern. Ich habe einen gut Bekannten, der ist Atomphysiker. Und er sagt, das ist alles auf Hypothesen aufgebaut, die ganzen Datierungsmethoden, die nicht bewiesen sind. Ja, da kann man natürlich eben mit diesen Büchern auch noch lernen, wie kann man da noch ein paar handfeste Argumente einbringen. Und er meinte, das sei absolut Physik, das sei nur Mathematik. Ja? Und wenn er sagen muss, nein, nein, nein. Diese ganzen Datierungsmethoden mit den Millionen Jahren, das sind eigentlich mathematisch gesehen Gleichungssysteme. Jetzt ist es schon ein bisschen kompliziert. Jetzt sage ich das natürlich für die Gleichungssysteme gehabt haben in der Schule. Und da haben wir gelernt, wenn die Gleichungssysteme, das sind also mehrere Gleichungen, die alle das Gleiche ergeben sollten, zusammen, und wenn es da mehr Unbekannte gibt als Gleichungen, zum Beispiel vier Unbekannte anstatt, aber wir haben nur drei Gleichungen, kann man nicht lösen. Und das ist genau der Fall bei diesen Datierungsmethoden. Das ist mathematisch gesagt, sind das Gleichungssysteme mit mehr Unbekannten als Bekannten, die kann man nicht lösen. Außer, später haben wir dann in Mathematik doch noch gelernt, es gibt einen Trick. Man kann es schon lösen, aber man muss dann für die Unbekannten etwas Mutwilliges einsetzen. Da kann man sie knacken. Aha, wie viel das hat man gemacht? In diesen Methoden hat man gewisse Annahmen, die man aus der Evolutionstheorie genommen hat, die aber schon nicht bewiesen ist, sondern eine Theorie, hat man hineingesetzt und dann kriegt man die Millionen von Jahren. Aber man könnte andere Annahmen einsetzen, dann kommt man zu anderen Ergebnissen. Boah, wusste er nicht. Also man muss gar nicht so beeindruckt sein, weil das sind Dinge, die oft nur wenige Spezialisten ganz gut kennen. Und ja, aber eben wenn man da so sich so einen Vorrat anschafft, und dann merkt man in Gesprächen, das hat genützt. Und das zum Beispiel hat nichts genützt. Und dort, wo ich da einfach versuchte, mich irgendwie durchzusetzen, das hat nachher Streit gegeben. Und das darf gar nicht sein. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sagt 2. Timotheus 2. Ja, und so lernt man eben auch aus Fehlern und kann sich ständig verbessern. Und dann nochmals 2. Petrus 3, Vers 15b. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung. Apologia. Das ist das Wort, das man auch verwendet, wenn jemand vor Gericht steht und er muss Argumente bringen, um zu zeigen, dass er nicht schuldig ist. Apostelgeschichte 26, Paulus steht vor dem Gericht bei Porcius Festus, dem Landpfleger und König Agrippa, und dann spricht er dort von seiner Verteidigung, Apologia. Und so muss man lernen, wie können wir unseren Glauben wie vor Gericht gut erklären, dass Ungläubige das verstehen, warum wir das glauben. Und dass es nicht einfach ein Sprung ins Dunkle ist. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Zum Beispiel kann man sich auch aneignen, eine ganze Reihe von Prophezeiungen, erfüllten Prophezeiungen aus der Bibel, immer griffbereit zu haben. Denn das gibt es ja in keiner Religion, dass man da 100 Prophezeiungen, die sie erfüllt haben in der Geschichte, vorbringen kann. Das ist nur in der Bibel. Und da muss man sich eben bemühen, Dinge zu lernen. Ich weiß noch, als Teenager habe ich mir mit Daniel 9 und den Jahrwochen die genaue Berechnung auf das Kommen des Herrn Jesus, sein erstes Kommen am Palmsonntag, vorgegeben ist. Ich habe das richtig mir angeeignet, sodass man in einem Moment, wo jemand spricht, da sagt ja die Bibel, Märchenbuch, schau mal, da, ja, 445, da wurde Erlass gegeben, Jerusalem wieder aufzubauen, da, ja, so ein kleines Skizze machen, ja, 32, am Sonntag, als Jesus Christus als Fürst kam, und schau mal, Daniel 9 sagt, zwischen diesen beiden Ereignissen, Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems bis zum Kommen des Messias als Fürst, da liegen 69 Jahrwochen. Eine Jahrwoche, das sind 7 Jahre, und die prophetischen Jahre der Bibel haben immer 360 Tage. Also, schau mal, dann machen wir die Rechnung, ich brauche kein Gleichungssystem, nur eine Gleichung, 69 mal 7 mal 365 gibt, so gar nicht mehr den Taschenrechner hervorholen, kann man sich ja merken, 173.880 Tage. Und schau mal, das passt genau hinein von diesem Moment, März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus, passt genau hinein. So, und jetzt? Sag mir, wo das Problem ist. Vor kurzem bekam ich von einem Autor eine E-Mail. Und er war gar nicht zufrieden mit einem Vortrag über Prophetie. Und dann habe ich auch wieder zurückgeschrieben und habe ihm dann ein Kapitel rauskopiert aus einem meiner Bücher über die 69 Jahrwochen. Ich habe gesagt, bitte widerlegen Sie das. Und er war so ehrlich. Oh, unglaublich. Also fantastisch. Er hat mir zurückgeschrieben, das kann ich nicht. Ja, fantastisch, ja. Da sieht man, wie diese Argumente, wie diese greifen. Und dann wurde auch deutlich, dass eben seine Argumentation liegt auf einer ganz anderen Ebene. Aber ebenso ist das eine Hilfe für Menschen, um zu zeigen, wo liegt das Problem. Wir haben Argumente, warum wir glauben, was wir glauben, aber das muss man sich eben aneignen und so im Rucksack mit bereit haben. Heute habe ich einen jungen Mann gefragt, wie könnte man mit Prophezeiungen ganz einfach verständlich jemandem etwas beweisen? Ich habe gesagt, ja. Merkt ihr zum Beispiel, 5. Mose 28, Vers 64, da wird prophezeit, dass das jüdische Volk über alle Welt zerstreut werden wird. Und dann, Ezekiel 36, Vers 24, dass das jüdische Volk gesammelt werden wird aus allen Nationen wieder zurück ins Land. Ja, nimm nur diese zwei Verse. Nicht? Ja, was ist das und das und das und das und das? Dann ist schon schwammig. Die Leute sind eigentlich überfordert, weil sie ja gar nicht den Zusammenhang wissen. Ganz einfach, diese Stelle. Schau mal, wie sie das erfüllt hat. Das jüdische Volk wurde im Jahr 70 herausgerissen aus dem Land, weltweit zerstreut. Und in unserer Zeit sind die zu Millionen aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt. Aus über 130 verschiedenen Ländern. Das sind Fakten. Es gibt keine Parallele in der Geschichte, wo das mit einem Volk so geschehen ist. Sondern nicht, dass das ab und an mal vorkommt, sondern einzigartig. Ja? Na klar, ja. Und natürlich gibt es dann Leute, die sagen, ich weiß noch, mein Geschichtslehrer, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, der verheißene Erlöser, das war eine Arbeit auf dem Gymnasium mit 18 und dann musste ich, war in Geschichte, dann musste ich mit ihm da so ein Schlussgespräch darüber haben und da hat er plötzlich von Tiefenpsychologie und Rosen gesprochen. Das war der Hammer. Das hat nichts mit dem zu tun, sondern schauen Sie, die Fakten sind da. Das wurde so vorher prophezeit, das hat sich so in Jesus Christus erfüllt. Plötzlich, eine ganz andere Ebene, ist er da entflohen. Und so ist es eben wichtig, sich diese Dinge nach und nach anzueignen. Und dann können wir dem immer mehr gerecht werden. Sei jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert. Ja, die Leute fordern uns heraus. Und man muss nicht denken, ah, ich muss jetzt ein paar Jahre studieren, solche Dinge. Und erst dann. Nein, sofort. Mit dem, was der Herr uns schon gegeben hat, und dann macht man Erfahrung. Und man lernt so viel, einfach indem man es macht. Nicht im Seminar besuchen. Wie sage ich es den Kindern? Nein, sondern machen. Aber eben, wie ich gesagt habe, diese Hilfsmittel, die da sind, und es gibt ja auch gute Vorträge zu diesen Themen, da kann man sich auch damit vorbereiten. Und ich habe ja auch gerade zu solchen Themen ganz viele Videos gemacht und man kann sich so die Argumente aneignen und macht so ermutigende Erfahrungen damit, wie man wirklich Menschen so erreicht. Und man kann sich zum Teil an einen Punkt bringen. Ich hatte einen jüdischen Mitschüler, und übrigens seine Mutter ging mit dem späteren Ministerpräsidenten Rabin zur Schule. Und mit ihm hatte ich so viele Diskussionen. Und habe eigentlich versucht, alle intellektuellen Stolpersteine aus dem Weg zu tun. Und schließlich hat er mir gesagt, weißt du, ich würde auch nicht glauben, wenn alles stimmt. Danke, jetzt wusste ich. Das Problem ist nicht da, sondern da. Der Wille des Menschen, das ist entscheidend. Und darum, wenn der Mensch nicht will, dann beginnt er von Rosen und von tiefen Psychologie zu sprechen. Das geht so, ja? Aber dann ist klar, wo das Problem liegt. Und man muss sich bekehren wollen, sonst kann man sich nicht bekehren. Und der Jesus sagt in Matthäus 23, wie oft habe ich versucht, euch zu versammeln, wie eine Henne ihre Jungen, ihre Küken unter ihre Flügel versammelt. Und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt im Neuen Testament und im Alten Testament, genau die gleiche Formulierung, ihr habt nicht gewollt. Das ist nicht kalvinistisch vorgegeben, sondern die Verantwortung des Menschen. Aber wir haben auch eine Verantwortung. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht. Das heißt auf eine liebevolle, gewinnende Art und nicht streiten. Und wenn man sieht, es gibt Streit, dann ist es besser, wenn man nicht weiter fährt. Und das ist ja auch, wenn man mit Christen konfrontiert wird, mit Gläubigen über Themen, wo sie nicht einverstanden sind, wenn es hilft, ja, erklären. Und wenn man merkt, es gibt Streit, dann ist es nicht der Moment. Das muss man einfach vermeiden. Und nun zurück zu Kolosser 4. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufen. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Mit Salz gewürzt. Salzige Worte. Nicht wahr? Wir haben ja ganz verschiedene Geschmacksknospen. Zum Beispiel solche, die eben salzig wahrnehmen. Und solche, die süß wahrnehmen. Und es gibt auch solche, die bitter wahrnehmen. Und interessant, man spricht ja auch von süßen Worten. Wenn jemand uns irgendwie so mit versucht, Honig um das Maul zu streichen, um uns so mit Technik zu gewinnen. Aber es gibt dann auch bittere Worte. Ja, aber wir sagen auch, das war eine gesalzene Rede. Ja? Nun, was ist hier gemeint, mit Salz gewürzt? Was kann man tun? Das wäre jetzt eine gute Frage für kleine Mädchen unter uns, die gerne reiten. Was macht man mit einem Ross, das nicht trinken will? Das kann man ziehen und plagen und zum Brunnen bringen, versuchen. Aber das Einfachste ist, man gibt ihm Salz. Dann geht's. Und das heißt, wir müssen auch eben Worte haben, die Durst wecken. Das kommt darauf an, wie wir mit den Menschen reden. Ob wir den Durst wecken können. Und natürlich noch etwas, Salz tötet Bakterien ab. Also hat eine hygienische Funktion. Und wenn unsere Worte mit Salz gewürzt sind, dann heißt das, dass wir auch auf eine saubere Art die Dinge erklären. Und zwar schon nicht in einer saloppen Jugendsprache. Manche Jugendprediger denken, wenn ich salopp spreche und unflätige Ausdrücke verwende, dann erreiche ich die jungen Leute. Okay, die sagen vielleicht, das war cool, aber die werden dann auch so salopp. Wenn sie es nicht schon sind. Aber das ist nicht die Hilfe. Das sind nicht gesalzene Worte, sondern da sind Bakterien drin. Aber unser Wort soll alle Zeiten in Gnade sein. Das zeigt wieder dieses, Menschen müssen sehen, dass wir wohlwollend sind mit ihnen. Mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr an jeden antworten sollt. Dann kommt Vers 7. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun. Der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit ihr eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen, geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles kundtun, was hier geschieht. Tychikus. Ihm wird also hier bescheinigt, er ist ein geliebter Bruder. Das ist nicht ein belastender Bruder. Es gibt Brüder, die sind belastend. Aber er ist ein geliebter Bruder, an dem man einfach Freude hat. Ja? Ein treuer Diener und ein Mitknecht im Herrn. Das heißt, einer, der auch gut zusammenarbeiten kann mit anderen. Kein Eigenbrötler. Und dann sagt Paulus, ich habe ihn gesandt zu euch. Paulus hat ja den Kolosserbrief, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, geschrieben während der zweijährigen Gefangenschaft in Rom, am Schluss von Apostelgeschichte 28 geschrieben. Diese zwei vollen Jahre, bis es dann schließlich zum Freispruch kam unter Kaiser Nero. Und am Schluss dieser zwei Jahre hat er den Kolosserbrief und den Epheserbrief geschrieben. Aber auch den Philemonbrief und auch den Philipperbrief. Und, das hören nicht alle gerne, aber man kann es sehr gut beweisen, auch den Hebräerbrief. Ja? Und es war so, im Philemonbrief, da schreibt Paulus über Onesimus, das war ein entlaufener Sklave, der also in Kolossä, heutige Westtürkei, abgehauen war. Und auf irgendwelchen verschlungenen Wegen kam der dem gefangenen Paulus in Rom in Berührung. Und er hat sich bekehrt. Und darum sagt Paulus im Philemonbrief, ich habe Onesimus hier in der Gefangenschaft gezeugt. Er ist mein Kind. Und so besteht eine besondere Beziehung zwischen jemandem, der einen anderen zum Glauben führt. Und darum setzt sich Paulus so sehr für Onesimus ein. Schreibt extra einen Brief an Philemon, der Kolossä lebte. Und nach römischem Recht stand die Todesstrafe auf dieser Flucht des Sklaven. Und der Philemonbrief korrigiert alles. Und jetzt sehen wir, Philemonbrief und Kolosserbrief gehören zusammen. Der Kolosserbrief ist an die Gemeinde von Kolossä geschrieben, der Philemonbrief an Philemon in Kolossä. Und da und dort wird dieser Onesimus erwähnt. Und der bekommt jetzt nach seiner Bekehrung dieses Zeugnis, der treue und geliebte Bruder. Der hat sich also nach der Bekehrung bereits so bewährt, dass Paulus sagen kann, das ist ein treuer Mann. Er sagt im Philemonbrief, er war dir einst unnütz, aber jetzt ist er dir nützlich und auch mir. Onesimus heißt der Nützliche. Er hat von seinen Eltern diesen Namen bekommen und hat diesem Namen aber überhaupt nicht entsprochen. Aber sehen wir, für Paulus war die Bedeutung des Eigennamens wichtig. Und darum spielt er an in diesem Philemonbrief, er war dir einst unnützlich. Aber jetzt ist er das geworden, was der Name, den er im Zusammenhang mit der Geburt bekommen hatte, ausdrückte. Der von euch ist. Und die werden also kommen in die Gemeinde nach Kolossä und werden alles erzählen, wie es Paulus am Schluss der Gefangenschaft in Rom ging. Paulus war so zuversichtlich, dass er frei wird nach diesen zwei vollen Jahren in Rom. Es gab ein römisches Gesetz, das sagt, wenn man zwei volle Jahre auf die Ankläger wartet und die erscheinen nicht zum Prozess, dann muss man freigesprochen werden. Und tatsächlich, die führenden Priester, der Sanhedrin in Jerusalem, hat ja die Anklage erhoben und die sind nie in Rom erschienen. Die haben sich die Reise gespart. Und das hat Paulus die Freiheit gebracht. Und so sagt er im Philemonbrief, mach schon mal eine Herberge bereit, denn ich habe vor, nach Kolossä zu kommen. Ja, und so war also dieser Tychikus nicht nur der Überbringer von Philemon, Kolosserbrief und auch Epheserbrief. Schauen wir mal, Epheser 6. Also Epheser 6, Vers 21. Damit aber auch ihr um meine Umstände wisst, wie es mir geht, so wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles kundtun, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit ihr unsere Umstände erfahrt und ihr euer Herzen tröstet. Tychikus brachte auch den Epheserbrief nach Ephesus, eine Stadt in der Nähe von Kolossä. Und eben auch den Kolosser- und Philemonbrief. Und ich habe das ja heute Morgen im Vortrag schon angetönt. Tychikus heißt Zufallstreffer. Seine heiligen Eltern hatten ihm diesen Namen gegeben. Ich meine, wie entsteht ein Kind? Manchmal gibt es Ehen, da kommt gar kein Kind, jahrelang. Und plötzlich, nach 8 Jahren, kommt ein Kind. Und anderswo geht es ganz anders, da kommt eins nach dem anderen. Ja, wie geht das? Und dann gibt es sogar Eltern, die sagen, unser Kind war ein Unfall. Das ist so etwas Hässliches. Wenn ich so etwas höre, das finde ich so schlimm. Und wenn das Eltern ihren Kindern noch sagen, dann kann man so viel kaputt machen. Aber eben, das Kind war eben, wie sie dann sagen, nicht geplant. Was heißt nicht geplant? Die Ehe ist ja der Rahmen, den Gott gegeben hat für die menschliche Sexualität. Und nur dort soll sie sich entfalten können und ohne Druck, ohne Zeitdruck und ohne Angst vor vor Versagen und so weiter. Darum ist dieser geschützte Rahmen so wichtig. Und da hat Gott vorgesehen, dass Kinder entstehen. Das sind seine Pläne. Und da müssen Ehepaare sagen, jedes Kind, das kommt, ob wir gedacht haben, das könnte jetzt dann kommen oder nicht, ein Geschenk des Herrn. So wie wir in Stufengliedern, in den Psalmen lesen, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und darum haben wir unser erstes Kind bewusst genannt Nathan. Er hat gegeben, ein Geschenk. Und wir hatten uns nicht gesagt, 10 Monate nach unserer Eheschließung müssen wir ein Kind haben. Aber das Kind ist gekommen. Und es war für uns von Anfang an klar, gut, meine Frau wollte sowieso 6 Kinder. Und wir haben dann auch 6 bekommen. Ja? Und es war so wichtig, die sind immer willkommen. Und ich kann mir diesen Namen geben aus Überzeugung, Nathan, und nicht Tychikus. Aber wenn ein Kind eben Tychikus heißt und zum Glauben kommt, dann kann die gute Nachricht geben, dem Überbringer des Epheserbriefes. Jetzt muss man nochmals lesen, am Anfang von Epheser, nämlich 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Von Gott gewollt, auserwählt. Und in 1. Petrus 1, Vers 2 heißt es, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, nach der Prognosis Gottes. Gott wusste in seiner Allwissenheit von Ewigkeit her, wer wird einmal sich beugen, wenn Gott ihn zieht durch das Evangelium und in seiner Güte zur Buße leitet. Und wer wird störrisch bleiben? Und Gott hat beschlossen, die dann wollen, die sollen heilig und tadellos sein von mir in Liebe. Und die bestimme ich im Voraus zur Sohnschaft. Und das Wort Sohnschaft ist so schön. Hyotesia ist das Wort, das typische Wort im Griechischen für Adoption. Wirklich Sohnesstellung. Also Töchter oder Söhne, die adoptiert werden, die kriegen die Hyotesia, die Sohnesstellung. Und darum in der französischen Übersetzung, zum Beispiel von David, wird korrekt übersetzt Adoption. Oder in der englischen David Adoption. Oder überhaupt im Englischen ist das sehr üblich. Adoption. Adoption. Das heißt, Gott hat von Ewigkeit her an Tychikus gedacht, ich werde ihn adoptieren. Adoption ist ein biblisches Thema. Muss man sehr Sorge haben für 2 adoptierte Kinder, die Mühe hatten damit, dass sie adoptiert waren. Und dann ist es wichtig, die biblische Lehre, die Seelsorge, was sagt die Bibel über Adoption? Das ist so etwas Schönes. Gott hat Adoption geplant. Und auch für solche, die als Zufallstreffer bezeichnet werden, die waren von Gott geplant. Das ist auch schon grandios. Also eben ausgerechnet Tychikus bringt den Epheserbrief nach Ephesus und dann den Kolosserbrief nach Kolossä. Da sehen wir eben so das Herz Gottes. Übrigens noch zur Adoption. Da gibt es noch einiges zu sagen. Aber im Buch Esther, da hat doch Onkel Mardochai hat Esther adoptiert. Und das war nicht seine Tochter, aber er wollte diese Esther wirklich weiterbringen und das hat er getan und dann wurde aus ihr eine Frau Gottes, die sagen konnte, Komme ich um, so komme ich um. Fantastisch, durch Adoption, was da geschehen kann. Also, gehen wir weiter. Wir müssen fertig werden in ein paar Minuten. Also, Onesimus und Tychikus, die sollten den Kolosser Geschwistern erklären, wie es da um Paulus steht. Und die sollten auch in Erfahrung bringen, wie es den Kolossern geht. Ist wahr? Vers 8. Den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit ihr eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Merkt mal, was dahinter steckt. Die Kolosser hatten riesige Probleme. Die waren ja von ihr Lehren besucht worden. Und der Kolosserbrief war ja ein Notfallbrief, um diese Gemeinde vor diesen falschen Leuten, die sagten, Paulus hat euch falsche Dinge gesagt und jetzt hört ihr mal das Richtige, zu retten. Die waren wirklich auf dem Weg, in die Irre zu gehen. Und darum der Kolosserbrief. Jetzt schickt der Tychikus hin, um ihnen zu erzählen, wie es dem Apostel Paulus geht und zu erfahren, wie es ihnen geht. Nämlich, er sollte dann wieder aus der Türkei nach Italien reisen, um Paulus zu sagen, du, die Kolosser haben auf den Kolosserbrief gehört. Er wollte Rückmeldung. Darum. Und er sollte ihre Herzen trösten. Trösten? Das Wort trösten, Parakaleo, das bedeutet trösten und ermahnen. Zum Beispiel Weissagung wird ja auch umschrieben in 1. Korinther 14, Vers 2. Wer weissagt, redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und das Wort Ermahnung ist eben das Wort, das Hauptwort zu trösten hier, das eben auch gleichzeitig bedeutet Ermahnung. Es ist ein Ermahnen, bei dem man Mut macht zum richtigen Weg. Dass man richtig sich getröstet fühlt. Und so soll dieser Tychikus also hingehen und dem Kolosserbrief noch eins draufgeben. Durch mündliche, tröstende Ermahnung. Das war also nicht ein Holzhacker. Es gibt auf dem Internet Prediger, die sind richtige Holzhacker. Unglaublich, es knallt dauernd. Und das ist so anders. Jemand, der das klare Wort weitergibt, aber eben, es ist in Gnade. Wie schon Vers 5 sagte. Vers 10. Jetzt kommen da in den Versen 10 und 11 Grüße von drei jüdischen Brüdern. Und dann Verse 12 bis 14, Grüße von drei nicht-jüdischen Brüdern. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, dessen wegen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind. Das heißt, die Juden sind. Diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Das sind drei. Und dann geht es dann eben weiter mit Vers 12. Es grüßt euch Epaphras. In dem Fall ist der nicht aus der Beschneidung. Ja. Sondern Aristarchus, Markus, Jesus, Justus, das sind Juden. Und dazu habe ich auf dem Skript geschrieben, in diesen Versen werden die Grüße von drei jüdischen Brüdern mit übermittelt. Sie waren alle für Paulus in schwierigen Zeiten ein Trost. Ja, es heißt ja von diesen drei, die mir ein Trost gewesen sind. Und wiederum, da denkt man, Paulus, brauchte der Trost? Irgendwie, der stand ja so über allem. Und in 2. Korinther 11 kann er sagen, ich habe dreimal Schiffbruch erlitten, Einmal habe ich einen Tag und eine Nacht im Meer zugebracht. Ich bin ständig in Gefahren vor Räubern, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren vor meinem eigenen Volk. Und er zählt auf. So unglaublich. Man hat das Gefühl, ein Mann, der steht einfach so über den Umständen. Ja, aber so ist das manchmal. Man muss eben nicht allen die tiefsten Gefühle zeigen. Ja? Ich zeige das auch nicht allen. Und wenn kein Vertrauen da ist, zeige ich sie auch nicht. Ich werde nicht verpflichtet, alles zu sagen. Aber schauen wir, so war das eben bei Paulus. So äußerlich hat man das Gefühl, das war ein super Mensch. Aber schauen wir mal, wie er da die lange Reise machte nach Rom am Schluss der Apostelgeschichte. Und da war noch ein Schiffbruch dazwischen, ja, mit Landung auf der Insel Melite. Und dann geht das weiter. Und schließlich in Apostelgeschichte 28, Vers 13 heißt es: Ich lese Vers 14. B. Und so kamen wir nach Rom. Es wird ein bisschen länger vorher erklärt, wie diese Reise dann auch auf dem Landweg nach Rom führte in Italien. Und so kamen wir nach Rom. Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Appii Forum und Tres Tabernae entgegen. Appii Forum, 69 Kilometer weg von Rom. Tres Tabernae, 49,38 Kilometer. Das reicht mir, wenn man schreibt 49. Ja, also die ganz Schnellen, die haben 69 Kilometer geschafft. Die haben gehört, in Rom, Paulus kommt! Und sind ihm entgegengegangen. 69 Kilometer. Andere, die haben es geschafft, nur bis Tres Tabernae, 49 Kilometer, auch nicht schlecht. Und dann heißt es, und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Er war mutig. Und allein dadurch, dass diese Brüder ihm entgegenkamen, das hat ihm wieder richtig Kraft gegeben. Nein, das war ein Mann mit tiefen Empfindungen. Er hat schon äußerlich eine unglaublich harte Schale gehabt. Ich meine, wenn man denkt, in Troas, Apostelgeschichte 20, da predigt er nicht nur bis Mitternacht, sondern nach dem Unfall mit dem jungen Mann geht es weiter bis zum Morgengrauen und dann, es war beschlossene Sache, dann geht er weiter und zwar zu Fuß. Eine freie Nacht. Geht die Missionsreise weiter zu Fuß und er wollte allein sein. Ohne die anderen. Zack. Kann richtig wieder nachdenken. Also schon eine unglaubliche Energie. Aber der Mann konnte ganz mutig sein und brauchte, dass einfach Brüder kommen und er sieht, die stehen zu mir. Ja, und darum ist es so schön von diesen drei, sagt er, die mir ein Trost gewesen sind. Und ich habe ja auf dem Skript noch geschrieben, dieser Aristarchus, es lohnt sich, alle Stellen zusammenzustellen über Aristarchus im Neuen Testament. Und das war ein Mann, schon in diesem riesen Aufstand in Ephesus, wo Paulus am Leben verzweifelt war. Also er hat damit mit dem Leben abgeschlossen. Jetzt hat er gesagt, jetzt kommt der Tod. Und dann hat Gott ihn doch gerettet. Und da hat auch Aristarchus mit ihm gelitten. Aristarchus war auch auf dieser Romreise, Apostelgeschichte 27, mit dabei, hat den Apostel Paulus begleitet und er ist dann auch in Gefangenschaft gekommen. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Es ist schon so, wenn man an den Problemen anderer teilnimmt, dann kriegt man auch Probleme. Das muss ja so sein. Man muss sich ja mit den Problemen irgendwie auch identifizieren. Und das habe ich wirklich auch erlebt. Und wenn man sich dann so identifiziert, dann ist es wie wenn es die eigenen Probleme wären. Ja, und das ist eben hier so schön zu sehen, dieser Aristarchus ist zu Paulus gestanden und hat das auf sich genommen, auch noch verhaftet zu werden in Rom, obwohl er vorher frei war. Auf der Romreise war er noch nicht verhaftet. In der Apostelgeschichte 27,1 und folgende. Ja, und dann sagt er, Vers 1, Markus wird hier auch erwähnt, der Neffe des Barnabas. Und da schreibt er gleich noch ein Empfehlungsschreiben, ganz kurz. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Markus. Ja, Markus. Das war der junge Mann, der Paulus so Mühe gemacht hat. Er ging, Apostelgeschichte 13, auf die Missionsreise mit Paulus und Barnabas. Man muss beachten, der Heilige Geist hatte gerufen, Paulus und Barnabas zum Dienst. Und dann nehmen sie Markus mit. Der hatte gar keinen Beruf. Und das ist ganz gefährlich, wenn man einfach in die Mission geht, wenn man denkt, so, jetzt mache ich mal einen Einsatz, das ist auch cool, gehört irgendwie zu Jugenderfahrung, okay, aber wenn keine Berufung da ist, das kann ganz schief rauskommen. Und dann sieht man in Apostelgeschichte 13, genau da, wo sie dann hinaufgingen, nach Antiochia oben auf dem Hochplateau der Türkei, da dreht Markus um und geht nach Hause. Und das ist wirklich, das ist so ein Gefälle. Also, es gibt heute so einen speziellen Sportweg dort hinauf, also wirklich nur für total fitte Leute. Bin mal mit dem Flugzeug gerade über diese Stelle geflogen, oh, das hat mich gefreut, und gesehen, wow, wie das da steil runtergeht. Kann man richtig verstehen, warum Markus da nicht mitging. Wurde zu viel, ging wieder zurück. Und dann ging es um die zweite Missionsreise in Apostelgeschichte 15. Und Paulus wollen weitergehen. Und dann sagt Barnabas, wir nehmen Markus wieder mit. Und Paulus sagt, nein, komm nicht in Frage. Und die beiden Männer Gottes geraten aneinander bis zur Verbitterung. Dass sie zum Schluss kommen, wir müssen uns trennen. Und Barnabas nimmt Markus mit auf seine Missionsreise und Paulus nimmt dann Silas mit. Und diese Missionsreise wird dann weiter beschrieben, Apostelgeschichte. Von Barnabas hören wir nichts mehr und von Markus. Boah, das war eine schwierige Sache. Aber sieht man das gute Problem? Barnabas hat sich für Markus eingesetzt, aber der war sein Verwandter. Und man muss so aufpassen in der Gemeinde, bei Verwandtschaft. Da ist man nicht mehr neutral. Aber übrigens, es gibt beides. Ich kann das bezeugen. Es kann so sein, dass Verwandtschaft führt zu einem Clan, der zusammenhält, auch wenn es unrecht ist. Aber Verwandtschaft kann auch bedeuten, dass jemand sich sagt, ich möchte ganz gerecht sein. Sogar übergerecht. Und dann kann es ins Gegenteil gehen. Es gibt alles. Aber es ist dann eben nicht neutral. Und darum muss man, eben wenn es um Verwandtschaft geht in der Gemeinde, muss man besonders vorsichtig sein. Und man sieht auch, wie oft, wenn es Schwierigkeiten gibt, die Verwandtschaft, die hält zusammen. Oder es geht gerade in der Verwandtschaft besonders auseinander. Und das war so. Aber sehen wir, wie wunderbar, es brauchte Zeit. Und jetzt kann Markus von Paulus empfohlen werden. Aber es wird gesagt, Markus, der Neffe des Barnabas. Und er empfiehlt ihn zur Aufnahme. Und er sagt, diese alle sind mir ein Trost gewesen. Also auch dieser Markus. Und später im zweiten Timotheusbrief sagt er zu Timotheus, ein paar Jahre später, etwa 5 Jahre später, nimm Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Der Markus, der so versagt hatte auf der ersten Missionsreise des Paulus, hat in der Zwischenzeit dazugelernt und wurde ein nützlicher Diener. Und darum konnte der Herr ihn brauchen, um das Markus-Evangelium zu schreiben. Das ist das Evangelium, wo der Herr Jesus beschrieben wird als der vollkommene Diener. Und er hat gelernt, ich muss einfach auf den Herrn Jesus schauen und sein Vorbild als Diener nehmen und das gibt mir Kraft, um richtig zu dienen. Ja, es geht noch weiter. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Also dieser Epaphras, den kennen wir doch schon. Aus Kolosser 1, Vers 7. Und dort wird nämlich klar, dass die Gemeinde in Kolossä ist entstanden durch seinen Dienst. Und für ihn war das ganz schlimm, als diese Irrlehrer nach Kolossä kamen. Die haben ihn auf die Seite gedrängt. Und sein Anliegen war, ich bete für diese Leute, dass diese Gemeinde gerettet wird, dass die wieder auf den richtigen Kurs kommt. Und da sagt Paulus so nebenbei, da sage ich, ja, also ihr Kolosse, passt mal bitte auf. Und ja, da sagt er so fein, Epaphras, der kämpft und betet für euch. Und da macht er klar, ihr müsst auf diesen Mann hören und nicht auf diese Leute. Das ist so wichtig, auf welche Leute hören wir. Wir hören so viele Stimmen. Und das ist verwirrend. Man muss wirklich schauen, auf wen hören wir. Aber das ist auch wichtig, dass man eben nicht nur auf die Stimme hört, man muss auch auf die Füße schauen. Wie jemand den Weg mit dem Herrn geht. Das ist entscheidend, um zu wissen, kann man auf diese Stimme hören oder nicht. Leben und reden, wenn das so zusammenpasst, das hilft. Ja, und dann heißt es eben, sein Anliegen ist, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Das heißt, indem ihr das auf das hört, was im Kolosserbrief steht. Das ist der Wille Gottes. Aber es wird so fein gesagt, und das finde ich so wichtig, dass man das von hier lernt. Man kann Dinge so und so sagen. Und es ist einfach nur gewinnend. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Ach so, Laodicea war ein Nachbarversammlung. Und Hierapolis auch. Er hat also einen überörtlichen Dienst getan. Nicht so weit wie Paulus. Ja, noch viel mehr. Aber wir müssen wissen, in 2. Korinther 10 steht, dass Gott der Gott des Maßes ist. Und er hat jedem einen bestimmten Rayon, also einen bestimmten Auslauf gegeben. Und das bestimmt Gott. Aber es gibt manche, die machen ihren Dienst speziell in der örtlichen Gemeinde. Es gibt solche auch weiter überörtlich. Noch mehr. So wie Gott das führt. Und er hat da im Umfeld von Kolossä, Laodicea, Hierapolis gewirkt. Aber mit viel Mühe sich eingesetzt für diese Versammlung. Und Laodicea sollte später auch eine ganz schwierige Versammlung werden. Wie Offenbarung 3 uns zeigt. Aber das war noch nicht damals. Dann heißt es noch, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Lukas ist kein Jude. Jetzt haben wir es. Wir haben noch außerbiblisch, auch noch aus der frühen Christenheit, eine Überlieferung, dass er kein Jude war. Aber dieser Lukas ist also der einzige Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Jude war. Alle anderen waren Juden. Aber wenn man das Lukas-Evangelium liest, das ist eine Sensation. Die Kenntnis des Judentums und des Tempels, das ist so detailliert. So grandios. Als Nicht-Jude kann man sich so einarbeiten, dass man sogar das Judentum besser kennt als Juden. Und er wird hier genannt Lukas, der geliebte Arzt. Nicht der hochberühmte Arzt. Sondern es war ein Mann, der treu war in seinem Beruf. Es geht nicht darum, dass man berühmt wird. Aber eben, seine Arbeit war für ihn Berufung. Und daraus war der geliebte Arzt. Aber Paulus hatte die Gabe der Heilung. Natürlich. Da braucht es keinen Lukas mehr. Es gibt so einen bösen Ausdruck im Schweizerdeutschen, den junge Leute manchmal gebrauchen. Die sagen zu einem, der keine Freunde hat, das Schlimmste, was es gibt, einer, der keine Freunde hat, du bist törig. Kann man das übersetzen? Du bist unnötig. Dich braucht's nicht. Ja? Ja, also könnte man sagen, Lukas ist unnötig, den braucht's nicht. Denn Paulus und alle, die die Wundergaben der Heilung hatten, die braucht es, die machen ihn unnötig. Aber schauen wir mal, es gibt kein Beispiel, wo ab Pfingsten, Beginn der Gemeinde, die Gabe der Heilung für Gläubige eingesetzt wurde. Ich sage nicht Auferstehung, denn Ungläubige, die konnten nur einmal sterben und dann kam das Gericht. Hebräer 9, 27. Aber es geht um Heilung. Nie werden Gläubige durch die Gabe der Heilung gesund gemacht. Beten, ja natürlich, das ist etwas ganz anderes. Jakobus 5 spricht vom Beten. Aber Beten ist auch nur bedingt. In 2. Korinther 12, Vers 9 sagt Paulus, ich habe dreimal gebetet für eine Heilung bei mir selbst. Und der Herr hat gesagt, meine Gnade genügt dir. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 5, 23, Timotheus, trink nicht länger nur Wasser, sondern nimm ein bisschen Wein. So wie es die anderen Leute auch taten, um das Wasser zu desinfizieren aus den Bleirohren der römischen Wasserversorgung. Und er wollte einfach mit Wein nichts zu tun haben, weil er so viel Missbrauch sah. Und dann sagt Paulus, aber du musst jetzt trotzdem ein bisschen Wein nehmen, wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Dem Wasser. Nicht eine Laktoseintoleranz, sondern eben mit diesen Bakterien in diesem nicht sauberen Wasser kam er nicht zurecht und darum zur Desinfektion musste er auch ein bisschen Wasser mit Wein mischen, wie das üblich war damals. Aber Paulus sagt nicht, du, nächstes Mal, wenn du kommst, leg ich dir die Hand auf den Bauch. Da bist du gesund. Und 2. Timotheus 4, Vers 20 sagt er, Trophimus habe ich krank in Milet zurückgelassen. Sie sind nicht geheilt. Die Gabe der Heilung war in der Zeit der Apostel, für die Apostel selbst und für solche, die durch sie zum Glauben kamen, wie Markus 16 sagt, war das ein Zeugnis für die Heiden, nicht für die Gemeinde. Und darum war Lukas weiterhin der geliebte Arzt. Und er hat sich medizinisch einsetzen können. Vers 15. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Gemeinde, die in seinem Haus ist. Nymphas, übrigens die männliche Form, ist die richtige. Im Mehrheitstext. Also ein Mann, der hat sein Haus geöffnet für die Gemeinde. Und da konnten die Laodicea-Christen bei ihm zu Hause sich öffentlich versammeln. Und sehen wir diese Beziehung der Nachbarversammlungen. Natürlich hat jede Gemeinde ihre örtliche Verantwortung, aber es ist wichtig, dass man eben mit anderen bibeltreuen Gemeinden überörtlich Kontakte pflegt. Und das ist so wichtig. Sonst ist es so, wie wenn man immer in der eigenen Soße bratet. Und das wird dann, ich bin kein Koch, aber das wird nicht gut, ja? Und ich merke das manchmal, wenn ich Gemeinden überörtlich besuche, an die Anbetungsstunde, und dann betet jemand, was so anders als bei uns dein Hunzenspiel. Und diese Ideen, da sage ich mir, ich muss das gerade aufnehmen, so bereichernd, ja? Und dann dort, das ist. Es gibt manchmal am Ort so eine gewisse Anpassung, ja? Und dann meint man immer, nur so geht's. Und dann geht man an einen anderen Ort und da kommen plötzlich Gedanken rein, die da nie geäußert werden in der Anbetungsstunde. Aber so bereichernd. Und solche Kontakte überörtlich, die sind einfach wertvoll. Oh, da waren schon Kinder, ich muss zum Schluss kommen. Vers 16. Die Kolosser sollten den Kolosserbrief öffentlich der Gemeinde vorlesen. Ja, da steht's. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde. Das war eben nicht nur für die Kolosser, sondern auch für die Laodicäer. Das heißt, diese Briefe im Neuen Testament waren für alle Gemeinden. Und im 1. Korintherbrief sagt er das sogar ausdrücklich am Anfang, das ist für Korinth und für jeden Ort, wo der Name unseres Herrn Jesus Christus angerufen wird. Sowohl ihres als unseres Herrn. Da meint er, alle Orte auf der Welt, wo an jedem Ort die Gläubigen als Gemeinde zusammenkommen. Und im Brief selber betont er wiederholt, muss man den 1. Korintherbrief so lesen, dass das gilt, was er sagt, für alle Gemeinden. Ja, und so war eben der Kolosserbrief nicht nur für die Kolosser, sondern auch für uns. Und darum haben wir ihn hier studiert im Bibelstudentag. Zudem sollten Sie auch den Epheserbrief lesen, nachdem er zuvor in Laodicea verlesen worden war. Bitte, wo steht das? Ja, da steht, und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Nicht den an Laodicea. Man muss die Bibel genau lesen. Das heißt also, der Epheserbrief, der parallel gesandt wurde, der sollte dann in die Nachbarversammlung nach Laodicea und dann weiter nach Kolosse. So war das vorgesehen. Und so hat man die frühen Handschriften dann begonnen abzuschreiben, zu kopieren und schnell zu verbreiten. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Sind wir fast am Schluss. Ich muss sich vorstellen, das wird zum ersten Mal vorgelesen in der Gemeinde in Kolossä. Feierlich, der ganze Brief wird durchgelesen. Und dann plötzlich. Und sagt Archippus, der sitzt da. Schock, nicht wahr? Plötzlich sein Name. Und vor allem. Ja, da hat eben die ganze Gemeinde mitbekommen. Irgendwie Archippus ist gebremst worden in seiner Arbeit. Und das sollten darum auch alle wissen. Man hat das nicht persönlich geschrieben. Wenn etwas allgemein bekannt ist, dann kann man auch allgemein darüber sprechen. Wenn etwas verborgen ist, dann muss man ganz diskret und verborgen bleiben. Sagt Archippus. Es ist die ganze Gemeinde aufgerufen, die sollen zum Archippus gehen und sagen, sieh auf deinen Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Du darfst dich nicht aufhalten lassen. Du darfst dich nicht entmutigen lassen. Oder was auch der Grund war. Und dann der letzte Vers. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Gedenkt meiner Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. In 2. Thessalonicher 3, Vers 17 und in 1. Korinther 16, 21 heißt es am Schluss dieser Briefe, so schreibe ich. Der Gruß mit meiner Hand. Das heißt also, immer am Schluss, wenn Paulus einen Brief diktiert hat, hat er eigenhändig dazu geschrieben, damit man anhand der Handschrift erkennt, das Siegel der Echtheit. Es gab damals auch gefälschte Briefe. Da schreibt Paulus in 2. Thessalonicher 2. Die Thessalonicher hatten einen gefälschten Brief bekommen, nach dem ersten von Paulus, einen gefälschten Brief. Und dann der 2. Thessalonicher kam und am Schluss sagte er, der Gruß mit meiner Hand, so schreibe ich, ist das Zeichen in allen meinen Briefen. Man konnte den Thessalonicher, den angeblich zweiten Thessalonicher Brief nehmen und vergleichen mit dem dritten. Ha, das ist ja gar nicht die gleiche Schrift. Und dann konnte man das entsorgen und darum ist der 2. Thessalonicher Brief der zweite geblieben. Und der andere, keine Spur davon. Und dann sagt er nochmals, ich bin immer noch gefangen. Also betet weiter. Und was wir brauchen, um weiterzugehen, ist die Gnade des Herrn. Amen. Und noch zusammen beten.